Bleiben hier oben, soll ich noch ansagen, oder gehen runter ins Plenum. Die treffen sich also heute nicht separat. Da sind zwei geparten Mädchen.
Ihr Lieben, lasst mich heute über einen Text sprechen, der absolut nicht zu Karfreitag passt und über den ich in meinem schon langen Leben noch nie eine Predigt zu Karfreitag gehört habe. Aber das ist eine Begebenheit, die mir zu einer der liebsten geworden ist und die mein Herz ganz tief berührt und eine ganz große Liebe zu Jesus geweckt hat. Und diese Geschichte durchlebe ich immer wieder neu. Und sie berührt mich zutiefst. Und wir werden erleben, wie Karfreitag überall durchschimmert. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sie sprachen zu Jesus: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn endlich verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich und schrieb wieder auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Eine Begebenheit, der man sich nicht entziehen kann, wo man nicht unbeteiligt bleiben kann, die einen zutiefst berührt, ob Mann oder Frau. Die fromme Autorität hat zugegriffen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, und die Religiösen sind fündig geworden und sie haben eine Frau beim Ehebruch ertappt. In flagranti, da gab es auch nichts mehr zu entschuldigen. Und so schleppt man diese Frau zu Jesus und er soll jetzt das Urteil fällen, was mit ihr passieren soll. Man fragt unwillkürlich: Da fehlt doch einer. Wo ist der dazugehörige Partner, mit dem sie Ehebruch begangen hat? Hat er sich aus dem Staub gemacht im letzten Moment? Hätte er seinen Mann nicht nur im Bett, sondern auch im Stehen zu seiner Schuld zeigen müssen? Lieber Mann, wo bist du? Fehlt dir das Format, zwar nicht zu sündigen, aber dann auch dazu zu stehen? Könnte es sein, dass gerade hier eine Schwachstelle bei uns Männern liegt und vielleicht auch deshalb mehr Männer im Gefängnis, 90%, und mehr Frauen in der Kirche zu finden sind? Fällt es vielleicht Männern schwerer, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, der Wahrheit über sich selbst und dazu zu stehen, mannhaft dazu zu stehen, wie wir zu sagen pflegen, vor Gott dazu zu stehen? Haben Männer schnelle Angst, ihr Gesicht zu verlieren? Sind Frauen oft ehrlicher gegenüber sich selbst? stehen mutiger und demütiger zu ihrer Schuld. Und weil sie das tun, erleben sie ganz Großes mit Jesus. Ganz Großes mit Jesus, wie hier. Ich habe mich gefragt, wie mag der dazugehörige Ehebrecher mit seiner Schuld weitergelebt haben? Er ist nach Hause gegangen. Hat er vor seinen Kollegen geprotzt mit dem, was ihm gelungen ist? Hat er ein schlechtes Gewissen? Beides wird ihm schaden. Oh Mann, schade. Du hast nicht erkannt, was dich groß machen könnte, wenn du jetzt auch vor Jesus stehen würdest. Trotz allem. Für die Ankläger war es egal, wen sie da zu Jesus schleppen. Ob Mann oder Frau, in diesem Fall eine Frau, völlig egal. Ihnen geht es ja in Wirklichkeit um Jesus. Und ihm wollen sie eine Falle stellen. Es soll endlich Karfreitag werden. Es soll endlich der Tag kommen, und dazu benötigen sie den entsprechenden Anlass, dass man diesen Jesus endlich aus der Welt schafft. Und so bauen sie eine unendlich kluge Falle auf. Und Mühlespieler, die würden von einem Zwicker sprechen. Das heißt, egal wie ich mich entscheide, ich kriege meinen Kopf nie mehr aus der Schlinge. Ich gehöre immer zu den Verlierern. Spricht Jesus diese Ehebrecherin frei, dann hat man endlich den Beleg, dass er nur normaler Mensch ist, dass er nicht vom Himmel kommen kann. Er fiele ja Gott in den Arm. Denn Gottes Gebot ist klar. Auf Ehebruch folgt Steinigung. Und deshalb war diesen Schauprozess für Gottes Ordnung. Verurteilt er diese Frau, dann werden auch die Zöllner und die Sünder nicht mehr auf Jesus zählen. Hier hatte sich herumgesprochen, geht zu Jesus, er gibt einem eine neue Chance. Und er verachtet und verurteilt nicht, sondern er hebt aus dem Staub heraus. Und du kannst neu beginnen. Und wenn Jesus jetzt diese Ehebrecherin verurteilt, dann werden sie alle sagen, wieder eine Chance dahin. Auch Jesus verurteilt. Und wir sind festgelegt, in unseren alten Lebensmustern zu bleiben. Jesus, du steckst in der Falle. Egal, was du jetzt machst, verlieren wirst du allemal. Aufs Kreuz gelegt. Und das Kreuz kann schon aufgerichtet werden. Und so schleppen sie die Frau zu Jesus. Eine gebrochene Frau. Eine gebrochene Existenz. Gesellschaftlich. Moralisch. Kirchlich und seelisch. Alles liegt in Scherben bei dieser Frau. Kaputt. Kaputt. Sie war ja nicht als Hure geboren. Irgendwelche Umstände hatten sie zu dem gemacht, was jetzt geschehen war, dass sie zur Ehebrecherin wurde. Vielleicht hat ihr jemand ganz süße Worte ins Ohr geflüstert, über längere Zeit. Und an der Seite ihres Mannes ist sie schon lange seelisch verhungert, sodass diese Worte wie Honig in ihr Leben hineingingen. Und dann ist es passiert. Was es auch immer war, sie hat gelitten. Und jetzt steht sie vor Jesus mit diesem Ehebruch. Sie verabscheut sich selbst. Wie konnte das nur passieren? Wie konnte ich nur? Sich selbst verurteilend. Wie gut, dass kein Spiegel in der Nähe war. Sie hätte sich selbst nicht mehr ertragen. Nein, sie war nicht glücklich, wie niemand mit Schuld glücklich leben kann. dauerhaft leben kann. Wenn das Gewissen noch halbwegs funktioniert, Schuld blockiert, Schuld saugt die Lebenskraft aus unserem Körper, schwächt das Rückgrat, schwächt den Charakter. Für die Religiösen war die Ehebrecherin schon lange kein Mensch mehr. Sie war ein Fall. Sie war ein Ausstellungsstück. Sie war ein Objekt für den Schauprozess um Gottes Ordnung. Ihr Lieben, das ist Religion. Das ist Religion. Religion ist gefühllos. Religion kann wie ein Spürhund negative Dinge ans Licht ziehen, kann richten, verurteilen, kalt und stumm. Religion verfügt immer über die Mittel, dass man mit dem Finger auf andere zeigen kann, sie verdammen kann. Religion kann aber nie das Zerbrochene wieder zusammensetzen. Religion richtet Scherben an, aber kann die Scherben nicht zusammensetzen. Religion kann anklagen, aber nie heilen. Und genau deshalb geht Jesus ans Kreuz, damit endlich die menschenverachtende Religion abgeschafft wird. Karfreitag ist der Tod der Religion im Namen des Jesus von Nazareth. Gott will nicht, dass wir so an der Schuld leiden zugrunde gehen, dass die Beziehungen unser Leben vergiften, dass Alt und Jung nicht miteinander können, dass Unfriede unsere Herzen durchzieht. Gott will es nicht. Und nun warten die Ankläger auf die Antwort von Jesus. Und Jesus scheint sich um die Antwort herumzudrücken. Und er bückt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand. Haben wir das? Alle erwartungsvoll, die Frau in die Mitte gezerrt. Was sagst du dazu? Und Jesus schreibt in den Sand. Warum? Ich weiß das nicht genau. Aber das Naheliegendste scheint mir zu sein, dass Jesus sich auf die Erde bückt, um der Frau weitere Peinlichkeit zu ersparen. Wie oft mache ich mit Menschen einen Spaziergang und setze mich nicht so gegenüber, weil ich weiß, hier kommt etwas ganz Schweres zum Vorschein. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man so miteinander geht und schaut und nicht so zueinander steht. Das könnte zu schwer sein, zu peinlich werden, dem anderen dabei in die Augen zu schauen. Ihr Herz war schon zerbrochen und Jesus wollte ihr jede weitere Demütigung ersparen. Welch ein Gott! Welch ein Vater, der den verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt und sein Sprüchlein der Buße macht, unterbricht, nicht fertig sprechen lässt, um ihm weitere Peinlichkeit zu ersparen. Welch ein wunderbarer Befreier. Er stößt den schuldig gewordenen nicht noch tiefer in die Grube. Die Schuldgefühle werden durch ihn nicht noch verstärkt. Das wäre keine Hilfe. Er will der Frau helfen. Er will sie retten und nicht ihr Leben zerstören. Und für ihn ist die Ehebrecherin trotz aller Schuld immer noch Person, immer noch Ebenbild Gottes. Er sieht das in ihr, was andere nicht mehr sehen können, wenn auch beschmutzt, aber immer noch Ebenbild Gottes. Und Und deshalb geht er würdevoll und respektvoll mit dir um. Und außerdem gibt er den Anklägern eine Zeit der Überlegung und sagt, schaut mal, was ihr macht. Ihr zeigt jetzt mit Fingern auf die Frau. Ist euch eigentlich bewusst, dass drei Finger auf euch zurückzeigen? Du hast recht, wenn du auf die Frau zeigst. Aber erkennst du auch das andere bei dir? Drei Finger zeigen auf dich zurück. Ja, Religion und Moral ist sehr schnell dabei, zu urteilen und zu verurteilen. Und sich dabei immer die Hände in Unschuld zu waschen, wie Pilatus. Für die religiösen und moralischen braucht Jesus nicht ans Kreuz zu gehen. Das ist völlig unnötig. Das ist völlig überflüssig. Sie meinen ja, mit ihrem Gutsein und mit ihrer Frömmigkeit vor Gott bestehen zu können. Und nach einigen Augenblicken, als sie wieder fragen, erhebt sich Jesus mit einer Sanftmut, die ihn immer ausgezeichnet hat. Und zugleich mit einer Festigkeit des von Gott gesandten Retters. Und er schaut in die Runde der ihn Belauernden und sagt, nun gut, vor allem ihr Männer, wenn jemand unter euch ist, der in dieser Sache noch nie schuldig geworden ist und auch noch nie den Wunsch hatte, dasselbe zu tun, der werfe den ersten Stein, dem gebe ich das Recht, das zu tun. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er darf es tun. Ja, sie alle hatten nur die äußere Tat im Blick, aber Jesus sieht tiefer. Er sieht die Gedanken und sie gelten bei ihm genauso wie die vollzogene Tat. Er sieht das Herz und das Herz ist die Werkstatt, in der jede Tat sorgsam vorbereitet wird, ausgeklügelt wird. Und wenn dann irgendwie noch der Anlass dazu kommt, dann kommt das aus dem Herzen heraus und wird zur Tat. Und Jesus sieht das. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und nachdem er das gesagt hatte, bückt er sich wieder nieder und schreibt in den Sand. Vielleicht hat Jesus an dieser Stelle seine Augen abgewandt, um den Fragestellern die Demütigung zu ersparen. Die Schadenfreude vielleicht. Nein, das ist nicht Jesu Amt. Ich glaube, dass er mit dieser Geste etwas anderes machen wollte. Und er hatte ja bibelkundige Leute vor Augen, die Bibel kannten, das Alte Testament. Und wo Jesus in den Sand schreibt, da hebt er ab auf Jeremia 17, Vers 13 und da steht, alle haben dich, o Gott, verlassen. Sie müssen alle vor Gott in den Staub geschrieben werden. Sie sind alle schuldig. Niemand kann sich selbst retten. Sie brauchen alle die Gnade oder sie gehen verloren. Das schreibt Jesus bildlich in den Sand. Vor Jesus sind Kläger und Ankläger gleich. Alle befinden sich ihm gegenüber im Unrecht. Alle sitzen vor ihm auf der Anklagebank. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Ehebrecherin am Anfang ihrer Befreiung und Erneuerung angekommen ist, während die Ankläger noch tiefer in die Selbstgerechtigkeit verstrickt werden. Und sie haben die Steine bereits aufgehoben. Und nun beginnt ihre Hand langsam zu sinken und die Steine fallen nacheinander zu Boden. Und sie begreifen auf einmal, hier steht einer vor mir, der um alles weiß, der die dummen Sachen kennt, die gelaufen sind, der die dunklen Seiten meines Lebens kennt, die selbst der Ehepartner noch nicht weiß. Und der nicht nur meine Taten sieht, sondern auch in mein Herz sieht, der die Motive durchleuchtet und auch die geheimen Wünsche, die noch nicht zur Tat geworden sind, weil mir der Mut fehlte. Hier ist der, von dem es heißt, dass vor ihm nichts geheim ist und dass bei ihm alles offenbar ist, alles. Und schlagartig wird ihnen das bewusst. Eigentlich gibt es keinen entscheidenden Unterschied zwischen der Frau und uns. Keinen entscheidenden Unterschied. Vor Jesus hört das Klassendenken auf, liebe Freunde. Und es gibt nur noch eine Kategorie Mensch, schuldig gewordene und der Gnade bedürftige. In der Begegnung mit Jesus, da wird auch verdrängte Schuld wieder bewusst. So wie hier bei den Anklägern. Der eine wurde an dieses erinnert und der andere an jenes. Es kam wieder hoch, was man abgespalten hatte, verdrängt hatte. Weil man dem einen gegenüberstand. Jesus von Nazareth. Ihr Lieben, und dann hört man hier den schlimmsten Satz. Das ist ein ganz furchtbarer Satz. Und sie gingen alle nacheinander weg von Jesus. Bei den Älteren angefangen bis zu den Jüngeren. Alle gehen weg von Jesus. Und sie gehen damit weg von dem, der einige Augenblicke später gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis des Lebens bleiben. Von dem gehen sie weg. Und sie gehen und bleiben in der Dunkelheit ihres Lebens mit den dunklen Geheimnissen, mit der dunklen Schuld, die sie festhält. Sie gehen von Jesus weg. Vom eigenen Gewissen berührt. Und nehmen den Rucksack der Schuld mit nach Hause. Und verpassen die Chance ihres Lebens, der Vergebung, der Entlastung und der Befreiung durch Jesus. Und das Paket der Schuld nehmen sie mit nach Hause. Und dieses Paket der Schuld, das tragen sie mit vor das Angesicht Gottes. Und dort werden sie einst nicht wegen ihrer Sünde Gottes Nein hören, sondern weil sie von Jesus weggegangen sind. Und weil sie Jesus unter ferner Liefen behandelt haben. Deshalb gehen sie verloren vor dem Angesicht Gottes. Sie brauchten den Erlöser nicht. Und damit verpassen sie die Chance ihres Lebens. Sie gehen an dem vorbei, der auch für sie ans Kreuz gehen möchte, damit ihre Herzen entgiftet, die Gedanken gesäubert und die unheiligen Motive gereinigt werden. Sie bleiben in der Dunkelheit ihrer Selbstgerechtigkeit stecken. Und? Sie übernehmen eine ganz große Last in ihrem Leben. Sie müssen jetzt Gutmenschen werden. Gutmenschen werden. Alles muss gut werden, fehlerlos werden. Saubere Weste behalten. Es darf nichts passieren. Wie konnte mir nur so etwas passieren? Und so weiter. Sie müssen Gutmenschen werden. So wollen sie leben und vor Gott bestehen. Und das ist anstrengend. Sie gingen alle weg von Jesus. Das ist ja die unheimliche Möglichkeit, die dieser Herr auch jedem von uns einräumt. dass wir nachher nach Hause gehen können und können sagen, das war großartig oder ich weiß gar nicht was, warum ich da war. Wir können von Jesus weggehen. Und wir bleiben in der Dunkelheit der Selbstgerechtigkeit. Und wir müssen jetzt Gutmenschen werden. Und das ist schwer. Ja, in der Gegenwart Jesu hält es kein Selbstgerechter lange aus. Und in seiner Gegenwart vergeht es einem, als Ankläger seiner Brüder und Schwestern zu fungieren. Und in seiner Gegenwart, die muss man aushalten. Die muss man aushalten. Da erfährt man das ganz existenziell, was man ist. Ein Sünder, der unbedingt die Gnade nötig hat. Sie sind weg. Die Bühne ist frei im Tempel. Der Platz ist leer und jetzt stehen nur noch zwei auf der Bühne. Jesus und die Frau. Haben wir diese Szene? Unheimliche Szene. Jesus und die Frau. Gibt es einen größeren Gegensatz? Auf der einen Seite Jesus, der reine Gottessohn, der Liebe und Vertrauen zum Vater durchgehalten hat und durchhalten wird bis ans Kreuz, um wieder gut zu machen, was durch unsere Schuld kaputt gegangen ist und zerbrochen ist vor Gott. Und auf der anderen Seite dieses arme Geschöpf. Die Frau mit Schmutz der Schuld bedeckt, den Kopf gesenkt, hängende Schultern. Jesus und wir, darf ich mal fragen, auf welcher Seite stehen wir? Wenn wir nicht selbstgerecht sind, dann stehen wir alle auf der Seite der Frau. Alle. Schuldig. Und wir spüren das auf einmal, wie das ein Jeremia und wie das ein Petrus gespürt hat, als er begriffen hat, wer da vor einem steht. Jesus. Und dann hört sie auf einmal diese Worte, liebe Frau. Und sie traut ihren Ohren nicht. Liebe Frau, hat er gesagt. Das Wort hat sie schon lange nicht mehr gehört. Bis dahin hatte ja übrigens überhaupt keiner mit ihr gesprochen. Sie war Gegenstand. Sie wurde gar nicht einbezogen in das, was hier ablief auf der Bühne. Sie war ja nur Mittel zum Zweck. Und nun hört sie, liebe Frau, und spürt, ich bin ja noch Mensch. Ich lebe ja noch. Ihr Lieben, bei Jesus wird jeder wieder zum Menschen. Und da erfährt jeder die Würde und den Adel, der ihm von Gott zugedacht ist. Und Jesus benutzt dieses Wort Frau, was er auch einige Zeit bei der Hochzeit zu Kana zu seiner eigenen Mutter gesagt hat. Genau das Wort. Er redet sie gleich mit dem warmen und zärtlichen Wort Frau an, wie er seine Mutter angeredet hat. Und sie soll damit wissen, dass sie ein unendlich kostbarer Mensch ist in seinen Augen, trotz allem, was sich an Schuld ereignet hat. Ebenbild Gottes, von höchster unverlierbarer Würde. Liebe Frau, wo sind deine Verkläger? Wo sind sie, die eben noch mit Fingern auf dich gezeigt haben? Hat dich niemand verdammt? Und ihr wurde ganz warm ums Herz. Könnt ihr euch hineinversetzen in diese Frau? Ganz warm ums Herz. Die Gefühle tauten auf. Das Blut fing wieder an zu pulsieren, weil er sie wertschätzte und akzeptierte. Da bekam sie auch den Mut, sich und ihr Leben anzuschauen. Ihr Lieben, niemand findet zur Buße, niemand findet zur Umkehr, wenn mit Fingern auf ihn gezeigt wird. Nur die Liebe macht mir Mut, zu dem zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich. Und im Anblick des Gekreuzigten meines Gegenübers kann ich mir das leisten. Nur die Liebe führt nach Hause, nicht die Vorwürfe. Und sie sagt, niemand, Herr, niemand. Herr, sagt sie. Und indem sie sagt, Herr, weiß sie, das Entscheidende ist noch nicht gesagt. Das ist nicht damit gesagt, dass die Ankläger weggezogen sind. Jetzt stehe ich vor dem, der das entscheidende Wort zu sagen hat über mich. Jetzt stehe ich vor dem, der auch das entscheidende Wort über dein und mein Leben zu sagen hat. Er allein. Und das ist atemlose Stille. Habt ihr das? Atemlose Stille. Was wird er sagen? Er. Jetzt sagen. Und dann hört sie das nie für möglich gehaltene Wort. So verdamme ich dich auch nicht. Freispruch. Ich verdamme dich nicht. Na also, haben viele Menschen im Laufe der Zeit immer wieder augenzwinkernd gesagt, wusste ich doch, der liebe Gott, der ist nicht so streng. Vergebung ist sein Metier, das muss er ja tun, sonst fällt er aus der Rolle. Kann denn Liebe Sünde sein? So sagen manche Leute. Nein, nein, so ist das nicht zu verstehen. Was wäre das für ein merkwürdiger Gott, der sich selbst nicht mehr ernst nehme und sich jeder menschlichen Willkür und Anmaßung beugen würde? Was wäre das für ein Gott? Nein, Gott ist heilig. Und er bleibt heilig. Und deshalb nimmt er es genau, auch mit der Schuld. Ihr Lieben, das ist ein Grund, warum ich diesem Christus folge. Und dass er mir das Herz abgewonnen hat. Weil ich auch ernst genommen werde im Evangelium mit meiner Schuld. Nicht nur mit der Gnade. Erst reden wir von der Schuld. Und dann können wir über Gnade reden. In keiner Religion wird Schuld ernst genommen. Da gehe ich im Ganges baden und wie auch immer und mache ein paar Gänge oder irgendwas, gehe ins Kloster oder was auch immer. Nur im Evangelium wird Schuld ernst genommen. Da fühle ich mich ernst genommen. Auch mit dem, was ich mir geleistet habe. Und mein Gewissen sagt ja dazu. Und deshalb passiert am Kreuz auch nicht etwas, wo Gott 5 Grad sein lässt und die Augen zumacht. Er macht sie voll auf und sagt dann den Freispruch, den ich brauche. Und wenn Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht, dann sagt er das nur im Vorgriff auf Karfreitag. Nur im Vorgriff auf Karfreitag, wo er alles mit ans Kreuz nimmt. Wo er sich alles anzieht, was sich in unserem Leben ereignet hat. An Gemeinheit, an Schmutz, an Ekel, an Jammer, an Schuld. Alles zieht er an sich. Und nimmt es mit ans Kreuz. Und weil er das tut, kann er sagen, deshalb verdamme ich dich nicht. Wo Jesus, der gekreuzigt und auferstanden hinkommt, da werden dann Verzagte aufgerichtet, fassen verzweifelte Mut und Verachtete und Entehrte beginnen neu und schuldig gewordene können neu aufatmen. Er selber zahlt den Preis für unseren Freispruch. Und deshalb schreibt Petrus, vergesst es nicht. Zeitlebens nicht. Lasst es euch etwas ganz Kostbares und Edles sein. So viel hat Gott an euch gewandt. So viel seid ihr ihm wert. Einen ganzen Christus. Kein Mensch ist so tief abgesackt, dass er nicht durch Jesus wieder aufgerichtet werden könnte. Er will nicht verurteilen. Er will vergeben und begnaden. Und was Menschen nicht können, das tut er. Er holt heraus aus den Zwängen. Er löst aus den unguten Bindungen und er wird zum Fundament eines neuen Lebens. Das ist ein unfassbares Geschehen. Sie kam in Erwartung zu sterben und hört jetzt ihren Freispruch. Und dann folgt ein Satz, den die meisten falsch verstehen. Als würde einem dort doch irgendwie eine ungeheure Last aufs Kreuz gelegt. Gehe hin und sündige jetzt nicht mehr. Gehe hin. Hier wird wirklich die Macht der Vergangenheit zerstört und wird auf die Möglichkeit hingewiesen, etwas Neues kann beginnen durch meine Gnade. Du darfst gesunden. Du darfst heil werden an meiner Gnade. Heil werden an meiner Gnade. Heil werden durch die Liebe deines Herrn. Gehe hin und sündige nicht mehr. Ahnen wir, was das mit dieser Frau gemacht hat? Das Leben beginnt in sie zu, in ihren Körper zurückzufließen. Und sie konnte wieder den Kopf heben. Sie muss nicht mehr verkrümmt in sich selbst leben, wie Luther das so gezeichnet hat, als Synonym für den Sünder, sondern sie kann offen leben, mit allem, was zu ihrem Leben dazugehört. Und sie geht nach Hause. Können wir ahnen, wie die Frau nach Hause gegangen ist? Von dieser Gerichtsverhandlung, wo sie schon so gut wie tot war, die Steine waren schon aufgehoben. Und sie erzählt, was erzählt diese Frau? Sie hat nur ein Thema, Jesus. Er hat mich mit Fug und Recht freigesprochen. Selbst wenn ich vielleicht im schlimmsten Falle immer so etikettiert bei Menschen leben muss. Der große Freispruch ist über mein Leben geschehen. Egal wie Menschen mit mir umspringen. Und von dem Freispruch her führt sie ihr Leben unter einem anderen Vorzeichen. Die Geschichte ist zu Ende. Ich erzähle sie weiter. 2 Jahre später ist Karfreitag in Jerusalem. Und da hängt er am Kreuz zwischen 2 Verbrechern. Und um ihn herum eine grölende Menge. Und sie schauen zu, unbeteiligt. Sie haben ihren Spaß und vieles mehr. Und sie sind da, als man ihn ans Kreuz nagelt. Und da ist auch der Mann, der beim Ehebruch beteiligt war, der ist auch da, bei den Zuschauern. Und er versteht das gar nicht, was hier alles abläuft. Er versteht den Sinn gar nicht und schon gar nicht, was das mit seinem Leben zu tun haben könnte. Sinnlos, Torheit. Er ist unbeteiligt. Und sie ist auch da. Die Frau. Sie ist aber ganz anders da. Sie ist beteiligt, innerlich beteiligt. Sie ist einbezogen. Sie weint. Und sie spürt jeden Schmerz mit, als man diesem Herrn die Nägel durch die Hände und durch den Fuß und durch die Füße treibt. Und sie zuckt zusammen und sie begreift, das hat mit meinem Leben zu tun. Und sie weiß, eigentlich hätte ich an dieses Kreuz gehört. Und er trägt alles aus meinem Leben an meiner Stelle. Und sie beginnt zu staunen und sie hört nie mehr auf. Zu staunen über das Geheimnis der Weltgeschichte, dass Gott sie in seinem Christus freispricht, trotz allem. Sie kann das nicht verstehen, aber sie glaubt das und sie beginnt das zu leben, weil er ihr gesagt hat und sie gehört hat, ich verdamme dich nicht, der ich das könnte. Gehe hin und sündige nicht mehr. Und sie kann nur noch stammeln unter dem Kreuz, mein Herr und mein Gott, ich bin eine Begnadete. Dir verdanke ich mein Leben. Darum will ich von nun an dir gehören und dir folgen. Ja, sie war da, als sie kreuzigten den Herrn.